Der Notruf, den wir nie empfangen haben, wurde von irgendeinem Gutmensch-Idioten auf diesem Schiff offiziell bestätigt.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe, gute, alte Daily Watch. Wir haben eine neue Daily Watch Staffel erreicht. Und zwar habe ich ja schon gestern angekündigt, dass wir uns jetzt mit der Serie Die Expans oder Expans oder wie auch immer man es richtig ausspricht, es ist mir eigentlich auch egal, damit befassen wir uns jetzt in dieser Staffel. Hier, genau, die erste Folge automatisch ein bisschen länger, weil ich kurz ein, zwei Sachen sage. Insgesamt wird diese Staffel also 62 Folgen haben. Keine Doppelfolgen, wie jetzt beim Lost-Finale, aber die Finale-Folge ist ja auch ein bisschen länger, das weiß ich sogar noch, weil das ist eine Serie, die ich schon gesehen habe. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich immer mal mich nicht mit Andeutungen zurückhalten und habe halt auch einfach Wissen von dem, was da noch so passiert. Das war jetzt bei Lost natürlich weniger so oder eher nicht so. Und wie gesagt, immer ungerade Staffel. Ne, da kommt was ich schon kenne oder was ich zumindest schon mal gesehen habe. Jetzt die Expanse ist natürlich was, wo ich auch die Buchreihe gut kenne, wirklich sehr, sehr mag. Das kann ich schon mal so viel sagen, so viel vorweg sagen. Ja, gut. Also, ich glaube, das sind jetzt erstmal die Informationen, die es braucht. Dann gehen wir doch rein in die normale Besprechung der Folge. Und diese erste Folge nennt sich im Deutschen 50.000 Kilometer, im Original Dulcinea. Dann schnell die Fakten. Die Folge ist erschienen am 23.11.2015. 45 Minuten ist sie lang. Die Regie führte Terry McDonough und das Drehbuch schrieben Mark Fergus und Hawk Ostby. Und wir haben, erst da wir einen Staffelauftrag haben, haben wir die Showrunner dieser ersten Staffel. Das sind Mark Fergus, Hawk Ostby und Naren Shankar. Oder Naren Shankar. Dann in die Hauptbesetzung auch. Die ist nicht so überbordend, wie sie bei Lost dann irgendwann war. Das sind hier 9 Leute in dieser ersten Staffel. Und zwar haben wir Stephen Strait als James Jim Holden, Dominic Tipper als Naomi Nagata, Wes Chatham ist Amos Burton, dann Shore Agdashlo, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, spielt Christian Avasarala. Cass Anwar ist Alex Kamal, Sean Doyle wird Sadavir Ehrenreich spielen, Thomas Jane ist Detective Josephus, auch Joe genannt Miller, dann Florence Favre als Julie Andromeda Mao und Paolo Constanzo als Chet Garvey. Es gibt noch viele andere Figuren, das ist am Anfang ist diese Serie sehr überfordernd. Ich weiß noch, als ich sie geguckt habe, ich weiß noch, dass ich die erste Staffel gar nicht so überragend fand. Mit Staffel 2 hat die Serie mich dann so richtig gekriegt und das liegt aber auch daran, dass diese erste Staffel sehr überfordernd ist und ich sie damals im Originalton geguckt habe und das kannst du im Originalton schwer so nebenher weggucken, da musst du dich schon sehr konzentrieren, weil da Dialekte gesprochen werden, die nicht so leicht sind, das muss man schon auch ehrlich sagen. Ja, also, es ist wie es ist. Wir gehen rein in die Serie und haben hoffentlich viel Spaß damit. Auf in die Handlung. Ui, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Aber ich habe ja gesagt, die Folge wird vielleicht ein bisschen länger als eine übliche Folge. Also, auf in die Handlung. Wir beginnen mit einer Texttafel, die uns die Welt erklärt, die wir hier im 23. Jahrhundert vorfinden. Wir haben 3 große Fraktionen. Einmal die UNO, die quasi eine Regierung der Erde ist. Wir haben den Mars, der besiedelt wurde. Ich gebe jetzt so ein bisschen die Voraussetzungen auch mit, die Informationen, die ich da auch schon habe, also die ich einfach aufgrund dessen, dass ich die Reihe kenne, habe. Genau, der Mars ist quasi damit beschäftigt, ein großes Terraforming-Projekt durchzuführen und irgendwann komplett eigenständig zu sein. Und es gibt den sogenannten Gürtel. Das sind verschiedene das sind sozusagen Leute, die auf irgendwelchen Asteroiden leben und das sind die Gefickten im 23. Jahrhundert, das kann man so ein bisschen so sagen. das Ganze, alles ist so ein bisschen ein Pulverfass. Man hat zwar die Erde geeint, aber die Erde ist dann halt jetzt, also die Menschheit hat sich genug verstreut, dass man immer noch gegeneinander arbeiten kann. Man befindet sich wohl am Rande eines Krieges, also vor allem UNO und Mars und die Gürtler, ja, sind auch da. Da gibt es so Freiheitsbewegungen, es gibt zum Beispiel die OPA, die Outer Planets Alliance, die so ein bisschen eine Organisation ist, die politisch sich für die Unabhängigkeit des Gürtels einsetzt, aber auch so ein bisschen als Terrororganisation eingestuft wird. Hat so ein bisschen PKK-Vibes, wo man ja auch immer, die ja auch so ein bisschen zwischen den Stühlen immer stand. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Also zwischen den Stühlen, zwischen, ne, bewaffneter Freiheitskampf, kann man von halten, was man will. Ich bin kein Freund von Gewalt. Ich glaube auch immer, dass das auf Dauer nicht wirklich was bringt, auch wenn man sich natürlich verteidigen darf. Aber ich glaube, dass so Unabhängigkeiten mit Gewalt, glaube ich, nicht unbedingt nachhaltig gut oft funktionieren und auch Umstürze. Jetzt habt ihr mal meine Haltung so gehört. Ja, toll, jetzt habe ich es aber gezeigt. Mein Gott. Oh Gott, ich fange schon wieder an zu labern. Das ist nicht so gut, denn wir haben noch einiges vor. Also wie gesagt, das ist so die Grundsituation, in der wir uns befinden. Wir starten auf im Weltall auf einem Schiff, und zwar bei Julie Mao. Die ist auf einem Schiff ganz allein in der Schwerelosigkeit. Sie trägt einen Anzug, der auf dem Scopuli steht, hört draußen irgendwelche Leute, klopft dann gegen ihre Tür ruft nach Hilfe, wird aber ignoriert. Sie bricht dann diese Tür auf, arbeitet sich durch das Schiff, sieht auch einen Toten rumfliegen und öffnet dann, den Maschinenraum, den Raum zum Energiekern des Schiffes. Und der ist voller, sieht aus wie blaue Glühwürmchen. Ich will jetzt noch nicht sagen, was es ist, ich weiß, was es ist, aber es sieht auf jeden Fall sehr mysteriös aus und und diese Glühwürmchen haben auch irgendwelche Gewüchse, die den Energiekern quasi umwachsen haben und auch irgendwelche Leute irgendeinen Menschen auch gerade so ein bisschen einsaugen, und sie schreit einfach nur laut. Dann gehen wir auf die Ceres-Station, das ist eine der großen Stationen auf irgendwelchen Asteroiden im Asteroidengürtel, also ihr wisst ja, Sonnensystem, ne? Merkur, Venus, Erde, Mars, und dann zwischen Mars und Jupiter befindet sich ein Asteroidengürtel. Ich weiß gar nicht, ist der, das weiß man wissenschaftlich bestimmt schon, aber ich weiß es nicht, ist das ein ehemaliger Planet, der kaputt gegangen ist? Ich weiß es nicht. Naja, vielleicht kann es jemand sagen. auf dieser Ceres-Station folgen wir dem Detective Miller, der ist mit seinem Partner Havelock unterwegs, macht Polizeiarbeit. Das Interessante ist, die Polizeiarbeit wird da auf diesen Stationen quasi von privaten Firmen übernommen, also nicht von staatlichen Institutionen. Er hört einem Typen zu, ist da, wo ein Typ eine agitatorische Rede stellt, wird von dem dann auch aus der Menge rausgepickt und als Volksverräter angesprochen. Der Typ redet nicht auf Sächsisch. Sie untersuchen dann den Tod eines Freiers in einem Bordell, machen da aber keinen großen Aufwand drum. Also der, so ganz verstanden habe ich es nicht. Aber ja, auf jeden Fall scheint die Prostituierte da nicht in großen Problemen zu sein. Dann sind sie zusammen in einer Bar, man spricht viel über das, was so ist. Bei den Gürtlern ist relativ interessant, das wird dann in späteren Staffeln auch noch sehr wichtig, das weiß ich noch. Die haben sich, oder das wird hier auch in der Folge noch sehr wichtig, die haben sich quasi so in der Evolution verändert, dass sie Schwerkraft nicht mehr aushalten, also die normale Schwerkraft der Erde nicht mehr aushalten würden oder für sie qualvoll ist, weil sie halt in dieser geringeren oder gar keinen Schwerkraft ständig leben. Und tendenziell sind sie, das wird in der Serie ist natürlich ein bisschen schwierig, weil du kannst nicht lauter ewig lange Schauspieler, so unendlich viele gibt es da jetzt auch nicht, verpflichten. Aber sozusagen, die werden körperlich immer größer und länger. Das ist in den Büchern eigentlich immer ganz gut beschrieben. Also, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, ne? Die Expanse basiert auf einer Romanreihe. Es sind 9 Romane, die von denen 6 in der Serie verfilmt sind. Der Cut ist ein ganz ordentlicher. Aber das werden wir dann in 2 Monaten, wenn wir hiermit durch sind, ist in etwa 2 Monaten, wenn wir hiermit durch sind, dann auch alles sehen, dass das einen ganz vernünftigen Abschluss bekommt. Ja, auf jeden Fall erzählt er ihm da so ein bisschen was drüber und dann nehmen sie einen dieser Typen auch mit. Warum auch immer. So ganz habe ich da nicht aufgepasst. Naja, dann sind sie auch in so einer Art U-Bahn-System, wo Miller Bestechungsgeld von jemandem entgegennimmt. Auf der Wache dann, ja, unterstützt er ungefragt seine womöglich, vermutlich ehemalige Partnerin. Ich weiß nicht, ob im romantischen Kontext ist oder nur im polizeilichen Kontext, das weiß ich nicht mehr. Aber die heißt Octavia, die spielt auch noch eine Rolle, deshalb nenne ich jetzt mal ihren Namen. Und bekommt dann vom Boss einen Seitenauftrag. Er soll Julie Mao finden, die anscheinend sich als Reiche einen reichen Vater hat, allerdings sich der OPA angeschlossen hat, also so ein bisschen. Rich Girl Plays Revolution. Das ist zumindest der Eindruck, der hier entsteht. Dann wechseln wir den Handlungsort und gehen zum Eisfrachter Canterbury. Also, ne, das ist von das Eis, das überall in der auf irgendwelchen Asteroiden und Monden und so ist. Das wird für Trinkwasser gebraucht. Und es gibt dann halt diese Eisfrachter, die das irgendwo abbauen und dann zu Stationen bringen. Canterbury ist einer dieser. Wir sehen, wie da gearbeitet wird. Es ist eine ziemlich heftige, harte Arbeit und auch risikoreich. Denn ja, wenn da was schief geht, wir sehen, wie hier ein Eisbrocken zerbricht und ja, in der Schwerelosigkeit einem Arbeiter den Arm abhaut. Das ist nicht schön. Dabei sehen wir den zweiten Offizier des Schiffs, James Holden, mit der Navigatorin Ade Nygaard, heißt sie, glaube ich. Ade Nygaard? Nygaard? Was Nygaard? Ich gucke ganz kurz nach. Nygaard war es. Ja, mit der in der Schwerelosigkeit vögelt. Dann geht das Schiff wieder los, die beiden fallen runter. Es scheint eingeplant gewesen zu sein. Ich denke, oh Gott, das könnte unangenehm werden. Aber naja, gut, wenn man so aus 1,5 Metern Höhe runterfällt, ist ja auch nicht nur schön. Und gerade wenn man noch, ich sag mal, ineinander verstrickt ist, weil die waren noch zu Gange. Nun ja, auf jeden Fall wird Holden aufs Flugdeck gerufen, weil der erste Offizier nicht zu finden ist. Man sieht, dass er mit der Mannschaft ziemlich gut ist. Man sieht den Schiffsarzt Chet, der den Typen verarztet, der den Arm verloren hat. Es ist wohl so, dass die Firma für gewisse Prothesen dann auch bezahlt, also dass die Arbeiter dahingehend versichert ist. Das passiert halt einfach wirklich hier und da. Was auch immer die Firma bezahlt, das wird man dann sehen. Auf jeden Fall wird Holden auf der Suche nach dem ersten Offizier von Naomi und Amos angesprochen, die beide als Mechaniker auf dem Schiff arbeiten. Und er hätte wohl einen Antrag auf Überholung des Schiffes oder auf Modernisierung, glaube ich, AAM, Antrag auf Modernisierung nicht unterzeichnet, weil er auch sagt, ja, das wird die Firma nicht bezahlen. Naomi ist der Meinung, dass das Schiff bald auseinanderfliegt, wenn man es nicht überholt. Das muss unbedingt gemacht werden, aber naja, da ist man sich uneinig. Holden bricht dann die Tür zum ersten Offizier auf, zu dessen Kabine. Der hat offensichtlich den Verstand verloren, denn er hat irgendwie seine Pflanzen die Erde auf dem Boden verteilt und läuft mit einer Waffe in der Hand rum, schießt auch auf den Monitor, den er da hat. Also dem geht's nicht gut. Wir sehen dann auch, wie er abtransportiert wird. Der Captain bietet Jim an, neuer erster Offizier zu werden. Der will das aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber der Captain bleibt da, also nimmt die Absage erstmal noch nicht an und sagt, er soll da ein paar Tage drüber nachdenken, gibt ihm schon mal das Abzeichen des ersten Offiziers, das soll er ein paar Tage mit sich rumtragen. Dann kommt allerdings ein Notruf rein und zwar von der Scopuli, also dem Schiff, auf dem Julie Mao sich befunden hat. Der Captain hält es für eine Falle von Piraten, das würde wohl häufiger passieren, dass Piraten Notrufe faken. Und dann die Schiffe überfallen, wenn die zum Helfen kommen. Deshalb soll der Logbucheintrag gelöscht werden. Sie haben quasi offiziell diesen Notruf nie erhalten. Holden derweil kann nicht schlafen, also besagt nachts. Also er geht dann wieder in die Kabine mit Ade. Die legen sich zusammen hin, aber anscheinend kann Holden nicht schlafen. Also sie sprechen auch so ein bisschen drüber. Ade war sehr kritisch, dass der... Also fand das nicht gut, dass man dem Notruf nicht nachgeht, aber naja, er musste sich dann auch fügen. Holden, wie gesagt, kann nicht schlafen, jetzt sage ich es zum dritten Mal, geht auf die Brücke, übernimmt diese und schaut und hört sich den Notruf nochmal an. Wir springen dann auf die Erde und springen zur UNO, ich glaube, zweiten Untergeneralsekretärin, irgendwie sowas. Zweiten Untersekretärin, ich glaube, das ist sie am Anfang. Avasarala heißt sie. Die hat ihren Enkel zu Gast. Und genau, das ist irgendwie eine ganz süße Szene. Aber sie wird dann abgeholt zu einem Geheimgefängnis gebracht, wo ein OPLA-Mann festgenommen wird und befragt, er hätte wohl irgendwelche Komponenten gehabt, und man will wissen, was damit gemacht werden soll, und der wird gefoltert, und der wird halt einfach damit gefoltert, das ist einer dieser sehr langen Leute, dass er in der Schwerkraft gehalten wird und aufrecht gehalten wird. Ja, also in irgendeiner Art Tank können die das wohl aushalten, aber wenn sie quasi stehen müssen, das können sie eigentlich gar nicht, der hängt an so Haken, das sieht wirklich ganz schlimm aus, also dem geht's gar nicht gut, das ist üble Folter. Ja, deshalb habe ich auch gesagt, das wird in dieser Folge sogar noch wichtig mit dem, was halt mit den Gürtlern ist, ne? Ja, dann sind wir wieder auf Ceres, mal wir erfahren, dass irgendwo, ja, Leute husten rum, weil schlechte Luftfilter eingebaut wurden, und anscheinend ist daran schuld der Typ, der dieses Bestechungsgeld gezahlt wird, Havelock, der Partner von Miller, der ist ja doch recht idealistisch unterwegs und sagt, was soll das denn? Ja, aber Holden, ja, ist da eher zynisch unterwegs und sagt, naja, so ist es halt. Dann sind wir wieder auf der Canterbury. Wir hören, dass jemand den Notruf eingeloggt hat. Irgendein Arschloch, laut des Captains, irgendein Gutmenschen-Arschloch. Jetzt muss man helfen, weil sonst die Firma verklagt wird, der die Canterbury gehört. Holden soll das als erster Offizier mit einem Team übernehmen. Er sagt schon mal gleich, also man wird irgendwie den kleinen Shuttle oder was auch immer das ist, ein kleines Nebenschiff, die Knight, dafür nehmen. Naomi soll mitkommen als Mechanikerin. Den Rest des Teams sehen wir dann später. Besser gesagt, wir sind dann gleich an Bord der Knight. Bevor die anderen des Teams kommen, kann Holden es nicht mehr verschweigen und sagt Naomi, dass er den Notruf eingeloggt hat. Und also nachdem sie gesagt hat, naja, deine Freundin Ade, die wird es jetzt schwer haben, weil alle glauben, dass sie das war. Wir hören auch eine Frau, die da richtig, ja, ich rausfinde, wer das war, im Brium. Ja. Und genau, also nachdem Naomi sagt, sie es schwer haben wird, sagt Holden, ja, sie war es, aber nicht ich war es. Und sie sagt Holden auch nochmal, das solltest du vielleicht nicht groß rum erzählen. Dann kommt das restliche Team an, es sind noch drei weitere, die mitreisen. Das ist einmal der Pilot Alex Kamal, haben wir auch, die Leute haben wir am Anfang gehört, also Alex. Dann Amos, der auch, den wir ja schon in der früheren Szene hatten, der auch Mechaniker ist, und der Schiffsarzt Chad. Weil, wenn da jemand verletzt ist, dann macht es ja Sinn, einen Arzt dabei zu haben. dann sind wir wieder auf der Ceres-Station. Miller holt sich bei seiner ehemaligen Partnerin Rat wegen Julie. Also er ist ja der Meinung, dass Julie quasi abgehauen ist und für die OPA gearbeitet hat, um ihren Vater zu ärgern, und will deshalb wissen, wie eine junge Frau sich verhalten würde, um rebellisch zu sein. Und deshalb fragt er der Octavia, sie sagt, naja, ich habe mit jedem gevögelt, der nicht bei draußen Bäumen war. Also, okay, dann macht auch nicht jede junge Frau. Manche vielleicht, und ist auch okay, aber macht nicht jede. Naja. Dann sehen wir, sind wir wieder bei der Canterbury, die ist jetzt, genau, also hat ein Manöver gemacht, quasi, dass sie da, also ist jetzt einfach nah genug an der Scopuli. Holden und Amos betreten die Scopuli, also die Knight ist jetzt direkt da und finden aber keine Spur eines Piratenangriffs, und was aber auch merkwürdig ist, dass sie keine Leichen an Bord finden. Irgendwer muss ja den Notruf abgesetzt haben, aber es ist einfach niemand an Bord. Sie holen dann auch noch Naomi und Chad rüber und untersuchen die Brücke. Da finden sie einen Sender, der den Notruf absetzt, was natürlich übel ist. Und dann kriegen, also übel, also verdächtig ist. Und dann kriegen sie einen Ruf von der Canterbury, denn es ist auf dem Bildschirm ein anderes Schiff aufgetaucht, das irgendwie getarnt war. Die vier beeilen sich zurück auf die Knight zu kommen und die Knight beeilt sich zurück zur Canterbury zu kommen, und man, also wie gesagt, das Schiff war offensichtlich getarnt, und Alex sagt, ja, die Marsianer haben solche Technik. Dann sind wir nochmal auf der Ceres-Station. Miller, wir sehen den nach Hause gehen, der wohnt an einem ganz angenehmen Teil der Station, weil da ist recht hell, sieht aber da auch ein Kind, das hustet, und schnappt sich dann den Typen, der ihn früher in der Folge bestochen hat und offensichtlich billige, schlechte Luftfilter irgendwo eingebaut hat, wirft ihn in eine Luftschleuse und zieht da die Luft raus, und dem wird es ganz, ganz unangenehm, und naja, sagt ihm auch, hey, pass auf, guck mal, richtige Luft, wie schön, du baust jetzt vernünftige Filter ein. Also Miller hat doch ein Gewissen, unter all dem Zynismus. Dann sind wir wieder bei der Canterbury. Die Knight ist, wie gesagt, auf dem Rückweg, und dann wird aber von dem plötzlich aufgetauchten Schiff werden Torpedos abgeschossen. Die Besatzung der Knight glaubt erst, dass es mit ihnen jetzt zu Ende geht, aber die Torpedos fliegen an ihnen vorbei, und es wird dann klar, dass die Torpedos auf die Canterbury gezielt sind. Die versucht noch das Eis abzuwerfen als Schutzschild, aber das klappt nicht, denn die Canterbury wird fatal getroffen, so dass sie wirklich zerstört wird. Und damit endet die Folge dann auch. Hui, das hat jetzt gedauert. Aber es hat auch gedauert wegen ein paar Erklärungen, die ich so drumherum machen musste. Ich hoffe, das wird in den nächsten Folgen besser. Nun ja, dann gebe ich noch eine Wertung raus, und ich ziehe jetzt tatsächlich gleich mal die 10 von 10. Weil ich diese Folge als Einführung, also das ist, für eine erste Folge einer Serie gelten ein bisschen andere Maßstäbe, also vor allem nicht runtergesetzte, sondern einfach wirklich ganz andere Maßstäbe als für eine normale Folge irgendwo mitten in einer Staffel oder ein Staffelfinale oder ein Serienfinale oder so. Wo das alles, finde ich, wo die jeweiligen Ansprüche, klar habe ich auch an ein Staffelfinale andere Ansprüche als eine, weiß nicht, 7. Folge einer Staffel mit 13 Folgen oder sowas, aber ich finde, eine erste Folge überhaupt einer Serie hat ganz, ganz andere Aufgaben. Die muss uns erstmal die Charaktere nahe bringen, die muss uns das Szenario nahe bringen, und das macht diese Folge hier fantastisch. Und da hat sie eigentlich ganz schön viel zu tun, weil sie spielt ja nicht in einer Welt, die wir kennen, sondern in einer Welt 250 bis 300 Jahre voraus. Eher 200 Jahre voraus, ne? Ich weiß gar nicht, in welchen Jahren genau das spielt. 200 bis 250, irgendwie sowas. Jahre voraus. Und das ist ziemlich krass, wie gut wir gleich ein Gefühl bekommen für die verschiedenen Fraktionen. Also vor allem die ganze Geschichte mit den Gürtlern, die sich auch durch die Serie immer so durchziehen wird. Wir bekommen auch für die Charaktere schnell ein gutes Gefühl, gerade für die wichtigsten, also für Holden bekommen wir hier schon ein sehr gutes Gefühl. Ich finde auch Alex wird schon ganz gut charakterisiert, wir bekommen auch ein gutes Gefühl für Miller und auch Avasarala, da an der werden schon verschiedene Seiten gezeigt, die sie hat. Natürlich werden die Charaktere über die Serie, werden die noch viel mehr Fleisch bekommen. Aber nein, also diese Folge macht das, was sie machen soll, was ihre Aufgabe ist, sehr, sehr, sehr gut. Und deshalb gibt es die 10 von 10. Es ist einfach eine sehr, sehr gute Auftaktfolge für eine Serie. Und dann passiert ja auch gleich am Ende mit der Zerstörung der Canterbury was wirklich Krasses. Gut, dann sind wir durch für heute. Das war der Auftakt in die dritte Folge des Daily Watch, die dritte Staffel des Daily Watchs. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag noch, folgt dem Daily Watch auf Instagram, abonniert ihn und bewertet ihn gerne. Vielen Dank dafür. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch, nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zu Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.